das goldene Schloss, das in der Luft hing, der dritte Teil und das Ende. Als die Prinzessin des Kupferschlosses den nächsten Morgen zum Fenster hinausschaute, freute sie sich so, dass sie gleich nach dem Silberschlosse lief. Da sie ihre Schwester in einem Totenschlaf versunken sah, sagte sie zu Askeladden, »Allein das Wasser des Lebens und des Todes könnte ihr helfen. Aber das sprudle nur in zwei Brunnen zu beiden Seiten eines goldenen Schlosses, welches 900 Meilen hinter der Welt in der Luft hänge. Und dort wohnt auch ihre dritte Schwester, die von einem Troll mit 9 Köpfen entführt worden sei.« »Ja, da gäbe es freilich keinen anderen Rat«, meinte Askeladden, »als auch das zu holen.« Und es dauerte gar nicht lange, so war er schon auf dem Wege. Er reiste wieder in die weite Welt, durch viele Herrenländer, durch Moor und Wald, über Heiden und Wasserfluren, über Land und Strand, über Berge und Täler. Zuletzt kam er an das Ende der Welt, und auch da reiste er immer noch weiter. »Siehst du etwas?« sagte der Esel wieder eines Tages. »Ich sehe nichts anderes als Himmel und Erde«, versetzte der Bursche. »Siehst du jetzt etwas?« fragte der Esel nach etlichen Tagen. »Ja, es kommt mir so vor, als wenn ich in weiter Ferne einen Schimmer sehe, wie einen kleinen Stern«, antwortete der Bursche. »Ei, es ist doch nicht so klein«, sagte der Esel. Und als sie wieder eine Weile gereist waren, fragte er, »Siehst du jetzt etwas?« »Ja, jetzt dünkt es mich, dass es wie ein Mond scheint«, sagte der Bursche. So reisten sie wieder einige Tage. Dann glänzte es wie die Sonne, und siehe, jetzt waren sie an dem goldenen Schloss angelangt, das in der Luft hing und von allen wilden Tieren und Scheusalen der Welt bewacht wurde. Da meinte Askeladden recht im Ernst, dass er eine schauderhafte Furcht empfinde. Der Esel sagte aber, nicht doch, und erklärte ihm, es habe keine Gefahr, wenn er sich nicht zu lange aufhalte, sondern abfahre, sobald seine Krüge mit Wasser gefüllt seien. Denn um durchzukommen, habe er nicht mehr als eine Stunde des Tages, nämlich zwischen 12 und 1. Wenn er aber nicht imstande sei, in dieser Zeit fertig zu werden und sich fortzumachen, so würden ihn die Tiere in 1000 Fetzen zerreißen. »Ja, das werde er wohl tun«, sagte Askeladden, »er werde sich nicht zu lange aufhalten.« Um 12 Uhr waren sie da. Alle wilden Tiere und Scheusale der Welt lagen wie ein Zaun um das Schloss herum und versperrten den Eingang. Sie schliefen aber alle wie die Stöcke, und kein einziges regte und bewegte sich. Der Bursche schlich sich zwischen ihnen durch und nahm sich wohl in Acht, dass er keinem auf die Hühneraugen oder Frostballen trat. Dann füllte er seine Krüge mit dem Wasser des Lebens und des Todes und besah sich mittlerweile das aus purem Gold gegossene Schloss. Es dünkte ihm das Herrlichste, was er bis jetzt gesehen hatte, und er meinte, von innen möge es doch wohl noch prachtvoller sein. »Ei nun«, dachte er, »ich habe ja Zeit genug, ein halbes Stündchen kann ich mich schon umschauen.« Und so machte er sich auf und ging hinein. Da war es gar zu prachtvoll, und er ging aus einer glänzenden Stube in die andere. Sie schimmerten von Gold und Perlen und Diamanten und den köstlichsten Dingen, welche man sich nur vorzustellen vermochte. Menschen waren jedoch nicht zu sehen. Als er aber in das letzte Zimmer hineintrat, lag eine schlafende Prinzessin auf einem Paraderbett, wie tot hingestreckt. Sie war so weiß und rot wie ein Blutstropfen auf gefallenem Schnee, so prachtvoll gekleidet wie eine Königin und so wunderschön, daß er etwas so Schönes noch niemals gesehen hatte, ausgenommen auf seinem Bildnis, denn sie war es, die auf dem Bilde abkonterfeit war. Da vergaß der Bursche das Wasser, das er holen sollte, die Tiere, das ganze Schloss und alles, und staunte nur die Prinzessin an. Sie lag aber wie in Todesschlaf versunken, und er bemühte sich vergebens, sie zu wecken. Gegen Abend kam der Troll sausend und brausend dahergestoben und geflogen, machte die Pforte auf und schlug die Tür mit einem Lärmen zu, gerade wie wenn es donnerte, so daß es im ganzen Schlosse krachte und knackte.
»Oh, hier riecht es nach Menschenfleisch«, sagte er, und streckte den vordersten Kopf zur Türe herein und schnob mit der Nase.
»Vielleicht«, sagte der Askalatten, »du brauchst aber deswegen nicht so mit der Nase zu schnauben, denn es soll dir nicht lange wehe tun.« Und dann köpfte er ihn, als wenn er Krautköpfe getragen hätte. Als er das Stückchen Arbeit vollendet hatte, da wurde er so schläfrig, daß er die Augen nicht offen zu halten vermochte. Er sank auf das Bett an die Seite der Prinzessin hin, und die beiden schliefen Tag und Nacht, wie wenn sie niemals erwachen könnten. Um Mitternacht war sie einen Augenblick munter. Sie sagte ihm Dank, daß er sie gerettet habe, fügte aber hinzu, daß sie noch 3 Jahre hier bleiben müsse, und wenn sie dann noch nicht wieder nach Hause gekommen sei, so möge er sie abholen. Er selbst wachte auch nicht eher auf als um das Ende der ersten Stunde des folgenden Nachmittags. Und da hörte er, wie der Esel so schreien und so jammern anfing, und es dünkte ihm das Beste, sich auf den Heimweg zu begeben. Zuvor aber schnitt er ein Stück von dem Kleide der Prinzessin ab und nahm es mit. Wie dem nun aber auch sein mochte, er hatte so lange gezögert, daß die Tiere sich zu regen und zu bewegen anfingen, und als er seinen Esel wieder bestiegen hatte, umringten sie ihn dergestalt, daß ihm hier nicht die besten Aussichten zu blühen schienen. Der Esel sagte aber, er möge nur das Viehzeug mit einigen Tropfen von dem Wasser des Todes begrüßen. Wie gesagt, so getan, und so stürzten sie auf der Stelle hin und regte keins mehr ein Glied. Auf dem Heimweg sagte der Esel, »wenn du jetzt zu Ehren und Hoheit kommst, wirst du mich vergessen, so daß ich mich vor Hunger nicht mehr auf meinen Beinen halten werde.« »Nein, das soll nimmermehr geschehen«, versetzte Askeladden. Als er der Prinzessin das Wasser gebracht hatte, goss sie einige Tropfen über ihr Schwesterlein, so daß sie erwachte, und dann war große Freude, und sie waren miteinander guter Dinge. Sie fuhren nach Hause zu dem alten König, und der freute sich über alle Maßen, daß die 2 wieder da waren. Er sehnte sich aber doch immer, daß die 3 Jahre vorbei wären, bis die jüngste Tochter auch wieder käme. Askeladden schwang sich mittlerweile empor, und der König machte einen großen Herrn aus ihm, so daß er nächst ihm der Erste im Lande war. Viele waren eifersüchtig auf ihn, weil er aus nichts ein so großer Herr geworden sei, und unter diesen war auch einer namens Ritter Röd, der die älteste Prinzessin freite. Der überredete seine Frau, daß sie Askeladden mit einigen Tropfen Todeswasser besprengte, so daß er einschlief. Als die 3 Jahre vorbei waren und es schon ein Stückchen in das 4. hineinging, kam ein Kriegsschiff einhergesegelt, und darauf war die 3. Prinzessin mit einem 3-jährigen Kinde. Sie schickte zum König und ließ sagen, sie setze keinen Fuß in das Schloss, bevor sie nicht ihren Ritter zu ihr gesandt hätten. Sie schickten ihr also einen von den vornehmsten Hofkavalieren, und als der auf dem Schiff vor die Prinzessin getreten war, schwenkte er den Hut herum, machte Bücklinge und Gratzfüße, die nur so sein mußten. »Kann wohl dieser da dein Vater sein, mein Söhnchen?« fragte die Prinzessin das Kind, das mit einem goldenen Apfel spielte.
»Nein, gar nicht, denn mein Vater kriecht nicht wie eine Käsemade herum«, sagte der kleine Junge.
So schickten sie ihr noch einen von derselben Art, und das war Ritter Röd. Ihm ging es aber um kein Haar besser als dem ersten, und die Prinzessin ließ sagen, wenn sie ihr nicht baldigst den Rechten schickten, soll es ihnen allen schlechter gehen. Als sie das hörten, mußten sie Askelatten mit dem Wasser des Lebens aufwecken, und dann ging er zu der Prinzessin an Bord. Er machte gar nicht zu viele Kratzfüße, kannst du es glauben. Er nickte nur ein bisschen mit dem Kopfe und zog das von dem Kleid der Prinzessin abgeschnittene Stückchen Zeug hervor.
»Der ist mein Väterchen«,
rief das Kind und gab ihm den goldenen Apfel. Nun war erst eine große Freude, und man stellte Feierlichkeiten in dem ganzen Reiche an. Und der alte König freute sich am meisten, weil er sein Schoßkind wiederbekommen hatte. Da es ans Tageslicht kam, was Ritter Röd und die älteste Prinzessin getan hatten, wollte der König, dass ein jedes von ihnen in einer Tonne voller Nägel herumgerollt würde. Da aber Askelatten und die Prinzessin für sie Fürbitten einlegten, wurden sie alle beide begnadigt. Als sie nun ihre Hochzeit in dem Königsschloss feiern sollten, stand der junge Bursche eines Tages am Fenster und guckte hinaus. Es war gerade im Frühjahr, wo man das Vieh und die Pferde auf die Weide zu treiben pflegte. Und da kam ganz zuletzt der Esel. Der war aber so elend und abgeschunden, dass er auf den Knien zur Tür hinausgestoßen wurde. Dass er den Esel so ganz vergessen hatte, das tat dem Askelatten so weh, dass er gleich hinunterlief und nicht wußte, was er ihm zugute tun sollte. Der Esel sagte aber, das Beste, was er ihm tun könne, wäre, ihm den Kopf abzuschlagen. Das wollte Askelatten aber nicht. Jedoch der Esel bat so herzlich und inständig, dass er nicht widerstehen konnte. Und als der Kopf zur Erde fiel, war es mit dem Zauberbalg vorbei, denn statt des Esels stand der schönste Prinz da, den jemand nur sehen konnte. Der hielt nun um die andere Prinzessin an, und dann wurde eine Hochzeit gemacht, von der in vieler Herren Länder erzählt wurde. Und damit ist es mit dem Märchen von dem goldenen Schloss, das in der Luft hing, aus. Henning Fiese las dieses Märchen aus Norwegen.